SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema Bergsport für alle, der große Run auf die Alpen. Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Sehnsuchtsort für Grenzgänger und Sinnsucher, das waren die Berge schon immer. Neu ist, dass das reine Naturerleben vielen heute nicht mehr ausreicht. Trendsportarten wie Biken oder Bouldern erobern die Alpen, Flachlandalpinisten machen die Bergwelt unsicher und posen vor atemberaubender Gipfelkulisse für Instagram und Co. Zusammen mit dem Run auf die Alpen beklagt die Bergwacht eine deutliche Zunahme von Rettungseinsätzen. Unerfahrene Wanderer, die die Orientierung verlieren, Kletterer oder Mountainbike-Fahrer, die ihre Kräfte falsch einschätzen, müssen immer häufiger geborgen werden. Was sind die Gründe für den neuen Alpenboom? Was suchen wir in den Bergen, das wir anderswo nicht zu finden meinen? Wird die Bergwelt immer mehr zum Freizeitpark? Und wie sollen Politik, wie soll der Alpenverein, wie die Umweltverbände umgehen mit dem Massenansturm auf die sensible Natur und Kulturlandschaft der Alpen? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit dem Kulturgeografen und Alpenforscher Professor Dr. Werner Betzing in Bamberg, mit dem Chefredakteur der Zeitschrift Bergsteiger Michael Ruhland und dem Soziologen Thomas Bucher. Er ist Sprecher des Deutschen Alpenvereins in München. Herr Bucher, vor einiger Zeit machte ein Foto die Runde. Es zeigt eine nicht enden wollende Schlange von Touristen am Fuß des Mount Everest, die alle darauf warten, zum Berg hinaufgeführt zu werden. Das Bild ließe sich übertragen auf die Alpen. Überfüllte Gipfel auf der Zugspitze, dem Matterhorn, anderswo Berghütten, die aus allen Nähten platzen, Trendsportanlagen in den Tälern. Ist das noch der Bergsport, für den der Deutsche Alpenverein steht?
Das Foto, das Sie meinen, ist wahrscheinlich in der Nähe vom Gipfel des Mount Everest aufgenommen. Und das ist natürlich tatsächlich eine merkwürdige Situation, die wir so sicherlich nicht wollen, die gar kein Bergsteiger, keine Bergsteigerin so will. Aber das lässt sich mit Sicherheit, das ist ein Extrembeispiel und das lässt sich nicht auf alle Ecken in den Alpen und auch nicht am Mount Everest übertragen. Ja, was wollen wir für eine Art von Bergsport? Erstmal sind wir als Alpenverein schon froh, dass es einen Bergsportboom gibt, weil wir Bergsport gut finden, weil wir Bergsport sinnvoll finden und weil wir das auch für die Gesellschaft gut finden. Mhm. Und weil die Aufmerksamkeit auf die Natur, auf die Berge dadurch auch entsprechend groß ist. Aber natürlich muss man mit diesem Ansturm umgehen und muss auch ganz genau hinschauen, eben auch genau hinschauen, ob dieses Bild, das Sie gezeichnet haben, überall stimmt. Das tut es nämlich selbst für die Alpen nicht. Mhm. Und wie wir an den Stellen, wo es vielleicht stimmt, sinnvoll damit umgehen. Aber ich denke, da kommen wir im Laufe der Sendung auch noch dazu.
So ist es. Nur hat der Deutsche Alpenverein ja mittlerweile 1,3 Millionen Mitglieder. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch im Jahr 2000. Denken Sie manchmal, das wird allmählich ein bisschen viel?
Also wie gesagt, auch da freuen wir uns natürlich zunächst mal. Wir haben da auch gar nicht so richtig viel dazu getan und also jetzt nicht aggressive Mitgliederwerbung gemacht. Es ist einfach, ich denke, das hat erstmal mit dem Bergsportboom insgesamt zu tun. Der hat ganz bestimmte Gründe, der hat gesellschaftliche Gründe, der hat Gründe, die auch im Bergsport selber liegen. Ja, also grundsätzlich sind wir erstmal froh, dass viele Menschen in die Berge gehen wollen. Wir sind auch froh, dass wir 1,3 Millionen Mitglieder haben. Und jetzt gilt es einfach, ja, sinnvoll und angemessen mit dieser Situation umzugehen.
Professor Dr. Werner Betzing, Alpenforscher in Bamberg. Immer mehr Menschen zieht es in die Alpen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zum Schaden oder zum Nutzen der Bergregionen?
Der Tourismus hat sich sehr stark verändert. Wir müssen sagen, seit den letzten 20 Jahren gibt es beim Übernachtungstourismus eine Stagnation, keine starken Zuwächse, wie man vielleicht meint. Und die Übernachtungen konzentrieren sich immer stärker in vergleichsweise wenigen Orten. Wir haben etwa die Hälfte aller angebotenen Betten im gesamten Alpenraum in nur etwa 300 großen Tourismuszentren. Und die kleinen und die mittleren Tourismusgemeinden verlieren in den letzten 20 Jahren Übernachtungen und verlieren Tourismus.
Das heißt, da gibt es erhebliche Unterschiede im Alpenraum.
Extreme Unterschiede zwischen Überfüllung auf der einen Seite und gähnender Leere auf der anderen Seite. Mhm. Aber der Übernachtungstourismus ist nur ein Phänomen. Das andere ist der Ausflugstourismus. Das heißt, überall dort, wo man mit dem Auto leicht hinkommt, fahren die Menschen in die Berge. Das ist sehr ausgeprägt im Umkreis der großen Metropolen wie Wien, München, Mailand, Turin, Grenoble, Marseille und so weiter. Und da kann man sagen, im Umkreis von 2-3 Stunden Fahrt mit dem Auto sind die Alpen überfüllt. Jenseits davon sieht es wieder ganz anders aus.
Herr Ruhland, was beobachten Sie? Entspricht der große Run auf die Alpen noch, pathetisch gesprochen, dem Geist des Bergsports, für den der Bergsteiger als das älteste kommerzielle Bergsportmagazin ja stehen will?
Ich denke, dass auf jeden Fall die Entwicklung zu mehr Menschen, die gerne in die Berge gehen, um zu wandern, eine gute ist und damit auch dem Geist entspricht, für den auch der Bergsteiger steht. Man muss ja sehen, dass sich das Bergsteigen oder das Bergwandern etwas entfernt hat von diesem Klischee des Kniebundhosen tragenden
Louis Trenker
und der mit der Brotzeitbox durch die Berge zieht. Also es ist grundsätzlich schön, dass sich da auch junge Menschen mehr für Bergtouren begeistern, dass sich die Hütten entwickelt haben. Dort kann man mittlerweile gute regionale Küche bekommen. Also alles in allem wäre ich jetzt vorsichtig zu sagen, dass der Run auf die Alpen nur negative Auswirkungen hat. Es gibt sie, ganz sicher, über die sollten wir heute auch reden, auch über Konflikte zum Beispiel zwischen Bikern, also Mountainbikern und Bergwanderern. Aber grundsätzlich sage ich, es ist eine tolle Entwicklung, dass sich immer mehr Menschen für die Berge begeistern.
Reden wir über die Situation, wie sie sich häufig darstellt. Vor allem eben, Herr Betzing hat das schon angedeutet, Wochenendausflüglern, da platzen oft die Alpen aus allen Nähten. Ich will mal in die Runde fragen, weil Sie ja alle drei begeisterte Bergsportler sind. Kann einem da manchmal auch die Freude am Bergsport vergehen? Herr Bucher.
Also, wenn ich eine lange Wanderung mache und der Gipfel dann total übervölkert ist, und zwar von Leuten, die vielleicht mit der Bahn raufgefahren werden, dann denke ich mir schon manchmal, das hätte ich mir anders gewünscht. Aber ich kenne mich jetzt gut genug aus und ich glaube, viele andere Bergsportler kennen sich auch gut genug aus, dass sie selbst in den Regionen, die als sehr überlaufen gelten, immer noch tolle Touren finden. Ich selber wohne südlich von München und wohne deswegen genau vor der Region, die wahrscheinlich mit am meisten überlaufen ist von allen Regionen in den Alpen. Und ich weiß aber für jeden Tag, an dem ich unterwegs bin, eine Tour, wo ich fast niemandem begegne. Und wenn ich das möchte, manchmal möchte ich das gar nicht, aber wenn ich das möchte, finde ich immer die Tour, die zu mir passt. Und wenn jemand eine gute Ausbildung als Bergsteigerin oder als Bergsteiger genossen hat, dann wird er diese Wege auch immer finden. Ob das dann, sagen wir mal, massenhaft wieder sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, es ist so mühsam, sagen wir mal, und es dauert so lange, bis jemand ein solcher Bergsteiger ist, dass er immer die richtigen Sachen für sich findet, dass das nie ein richtiges Massenphänomen sein wird. Also ich schätze mal, dass die negativen Aspekte, die der Bergsport hat, vor allem da auftauchen, wo sie massenhaft sind, und das ist immer da, wo etwas leicht erreichbar ist. Leicht erreichbar heißt durch Infrastruktur und heißt aber auch, es ist super beschrieben, es sind schon viele hingelaufen, es haben mir schon 100 Leute erzählt, ich muss nicht 5 Stunden hinlaufen. Also leicht erreichbare Regionen werden immer irgendwie ein Problem sein, und wer sich davon emanzipieren will, wird eine bergsteigerische Ausbildung brauchen.
Ich möchte gerne gleich mal reingrätschen, wenn ich darf. Ich habe lange Zeit in Bad Tölz südlich von München gelebt, und das ist genau so eine Region, wo am Wochenende zigtausende Münchner ob im Winter oder im Sommer raus pendeln, allerdings mit dem Auto, und alles verstopfen. Die Zufahrtsstraßen sind dann am Abend nicht zu befahren, weil man dann da über eine Stunde im Stau steht. Also glücklich der, der das umgehen kann. Ich finde aber schon, dass es Lenkungsmaßnahmen bräuchte, beziehungsweise erstmal Angebote, dass man tatsächlich mit Öffentlichen in die Berge fährt. Im Falle von Bad Tölz, Lenggries wäre das sogar vorhanden mit einem Bahnanschluss. Dennoch fehlt es noch an Konzepten. Die Schweiz ist da viel weiter, dass man auch weg vom Bahnhof noch in einzelne Täler mit einem Postbus oder welchem Bus auch immer kommt, wo ich dann die Tour eben gehen kann, die ich mir selber ausgewählt habe, und nicht mit der großen Masse auf einen Gipfel gehe, auf den eine Bergbahn fährt. Das wird man nicht verhindern können. Da haben die Leute einfach das Recht dazu, sich in die Bahn zu setzen. Ich glaube, das wäre zu viel verlangt, wenn man denen das irgendwie verbieten. Wie sollte man es ihnen verbieten? Aber ich brauche eine Infrastruktur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dass ich die Ziele erreiche, die sich für Bergwanderer, die die Massen meiden wollen, auch rentieren.
Vielleicht bevor Herr Betzing rankommt, der wollte auch gerade was sagen. Herr Roland, Sie waren ja gerade in den Piemontesischen Alpen im Urlaub, haben Sie gerade im Vorgespräch gesagt. Ertappen Sie sich schon mal dabei, dass Sie gucken, irgendwohin auszuweichen, wo es mal nicht so voll ist?
Das ist ja auch bei den Piemontesischen Alpen der Fall. Herr Professor Betzing wird mir da recht geben. Ich war in den Ossola-Tälern unterwegs. Das sind Täler, die im Wesentlichen eigentlich nicht von großen Massen an Sturm heimgesucht werden, mit Ausnahme beispielsweise eines Hochtals wie der Alpe Devero, wo am Wochenende viele Italiener, weil sie mit dem Auto hochfahren können, bis zum Eingang des Hochtals, das dann für den Verkehr gesperrt ist, dann halt diese Passstraße verstopfen. Aber grundsätzlich bin ich immer auf der Suche nach Zielen, die sozusagen nicht vom Massenandrang heimgesucht werden. Und wir vom Bergsteiger versuchen natürlich auch solche Ziele zu propagieren, wohl wissend, dass wir, wenn wir Menschen Dinge anbieten, auch dazu führen oder die Folge davon ist, dass natürlich dort dann auch Bergwanderer hinfahren. Das
ist natürlich immer ein Spagat.
Ja. Genau.
Herr Betzing, was passiert da seit Jahren? Warum zieht es immer mehr Menschen, gerade auch solche ohne jede alpine Erfahrung, auf die höchsten Gipfel oder als Freizeitsportler in die unwegsamsten Regionen?
Weil sie eine Gegenerfahrung zu ihrem Alltag suchen. Der Alltag, der überschaubar geworden ist, der langweilig geworden ist, der quasi planmäßig abläuft, wo es keine wirklichen Freiräume mehr gibt. Da haben die Menschen das Gefühl, sie brauchen etwas ganz anderes. Sie brauchen die Herausforderung, aber bitteschön die Herausforderung mit Rückversicherung. Sie machen das nur dann, wenn sie wissen, im Notfall können sie sofort die Bergwacht holen. Und das führt dazu, nach meiner Bewertung, dass sie keine Eigenverantwortung für ihr eigenes Tun mehr übernehmen. Sie haben eine Versicherungsmentalität. Wenn etwas schief geht, dann muss ich abgeholt werden. Das Recht habe ich. Und da bin ich der Meinung, mit einer solchen Haltung kann man eigentlich in den Alpen nicht existieren. Das ist eigentlich unverantwortlich. Die Verantwortung für das eigene Tun, das heißt, zurückzukommen, wo ich hingegangen bin, ist die Voraussetzung, um in den Alpen unterwegs zu sein. Aber das ist heute unmodern geworden. Wir leben in einer Konsumgesellschaft und Konsumgesellschaft heißt, ich kaufe mir Angebote, um möglichst optimale Erlebnisse zu haben. Ein Erlebnis, was man sich selbst vorbereitet, das gilt nicht als optimal. Man hat immer das Gefühl, die großen Anbieter können einem das optimale Erlebnis verschaffen. Ich selber mit meinen handgestrickten Erlebnissen bleibe dahinter zurück. Und das ist die ganz große Gefahr, dass ich dadurch die große Menge der Besucher der Alpen auf vergleichsweise wenige Wege und Gipfel und Punkte und Aussichtspunkte konzentriert. Und das macht das große Problem heute auf. Viele Menschen auf kleinstem Raum, aber große Gebiete der Alpen, die davon nicht betroffen werden. Und Herr Bucher hat das schon richtig gesagt, auch selbst im bayerischen Vorland, in den bayerischen Alpen, gibt es viele Möglichkeiten, die Alpen auf eine einsame Weise zu erleben, weil die Menschen sich üblicherweise auf wenige bekannte, oft beschriebene Gebiete konzentrieren, die ein hohes Image haben. Und das ist eines der großen Probleme dieses Tourismus. Die Menschen erleben selbst eigentlich nichts mehr. Sie kaufen sich Erlebnisse.
Herr Bucher, teilen Sie den Eindruck beim Deutschen Alpenverein? Sie haben in einem Interview kürzlich gesagt, Zitat, der Bergsport wird moderner und jugendlicher. Bergsport light boomt, Bergsport auf eigene Faust nimmt eher ab. Das ist ja das genau, was Herr Betzing gerade eher kritisiert.
Genau, ja.
Ja, also ich teile es ein Stück weit. Ich bin mir nicht sicher, für wie viele Leute man reden kann, wenn man eben beschreibt, dass die Leute nur eine Versicherungsmentalität haben. Weil tatsächlich ist, glaube ich, das, was die meisten im Alpenverein als Ideal des Bergsports ansehen, schon eine Art von Bergsport, die sich unterscheidet vom Sport in den Tälern. Das ist übrigens auch generell so das Verständnis, für das wir in den Alpen werben in der Öffentlichkeit. Die Menschen möchten dorthin, weil es anders ist wie im Tal. Das heißt, es hat eben nicht diese Beschilderungsdichte, es hat nicht Verbotsschilder, es hat keine Geländer, es hat viel, viel weniger eben an Infrastruktureinrichtungen als im Tal. Und genau das ist ja eigentlich das, was die Menschen suchen, wenn sie in die Berge gehen. Und wir glauben schon im Alpenverein, dass genau diese Art von Quasi-Wildnis, es ist ja nicht wirklich Wildnis, aber diese Art von Quasi-Wildnis eigentlich das ist, was die Menschen suchen. Und jetzt muss man nur noch bei manchen oder bei vielleicht auch vielen die Überzeugung rüberbringen, dass das eben heißt, dass man Selbstverantwortung übernehmen muss. Also Bergsport heißt Selbstverantwortung übernehmen, und das ist eigentlich das Ideal, das wir suchen. Aber man muss an der Stelle natürlich auch wieder aufpassen, wenn zu viele Leute Selbstverantwortung suchen und zu sehr Bergsteiger werden, dann werden auch die letzten Winkel der Berge bevölkert. Manchmal denken wir im Alpenverein schon, dass es sinnvoll ist, wenn manche imageträchtige Berge, ich nenne jetzt mal die Zugspitze oder den Watzmann, dass die überlaufen sind und dafür viele andere Berge in Ruhe gelassen werden. Also wo genau das richtige Maß ist an übervölkerten Bergen einerseits und wenig bevölkerten Wildnisbergen sozusagen andererseits, oder ob man mehr zu den Wildnisbergen bringen müsste, in Anführungsstrichen, durch Lenkungsmaßnahmen, das ist, glaube ich, noch immer offen.
Das ist eine schwierige Frage. Ja. Ich gebe Herrn Professor Betzing zum Teil recht, wenn Sie sagen, es gibt so diese Herausforderung mit Rückversicherung, eine Haltung, ja, wenn mir was passiert, dann werde ich schon gerettet. Ich würde sie aber nicht generalisieren. Meiner Erfahrung nach sind es eher weniger. Die würde ich nicht als Bergwanderer, Bergsteiger bezeichnen. Das sind sicherlich Touristen, die es in die Berge zieht, weil es vielleicht gerade mal hip ist jetzt. Aber ehrlich gesagt, diese Form des Tourismus, die hat Hans Magnus Enzensberger schon in den 60er Jahren beschrieben, dass sozusagen das Konsumgut Reise gekauft wird und mit bestimmten Erwartungen meist sogar überfrachtet wird. Und am Ende, letzten Endes, zerstört der Tourist genau das, was er eigentlich sucht, nämlich die Ruhe, die Einsamkeit, die tolle Landschaft. Die Gefahr besteht sicherlich für die Alpen auch, aber ich würde sie weit geringer einschätzen als für große Destinationen, die jetzt ja Strandtourismus anbieten. Das ist in den Alpen zum Glück anders, und ich würde auch die These vertreten, die jetzt bei Herrn Bucher angeklungen ist, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn wir einzelne große Zentren haben, also schlecht jetzt im Sinne des Bergwanderers, Bergsteigers, der die Ruhe sucht, vielleicht nicht in der Entwicklung der Alpen als Gesamtheit, aber wenn ich kanalisiere, wenn ich Menschen, wie das zum Beispiel Saalbach Hinterglemm macht, die haben dann Bikeparks, da werden die Leute hoch, aber das sind dann einzelne Bereiche, wo die dann keinem wehtun. Oder wenn man im Winter Ischgl anschaut oder so, dann sind das Bereiche, wo Partys gefeiert werden, wo es laut ist, wo der Berg völlig eigentlich nur noch Kulisse ist. Warum nicht? Den Massentourismus wird man nicht so diversifizieren können in den Alpen, dass überall gleich viele Leute hin. Ich würde es mir nicht wünschen.
Herr Roland, erzählen Sie ganz kurz vom, ich glaube, monatlich erscheint Ihr Magazin, vom monatlichen Spagat, den Sie da in der Redaktion vollführen müssen. Für wen machen Sie Ihr Heft da? Finde ich wunderschöne Anregungen für Wanderungen in Südtirol und anderswo. Ich finde auch den großen Trailrunning-Schuh-Test und das Interview mit der Weltmeisterin im Bouldern, Anna Stöhr. Und bezeichnenderweise, oder eben auch nicht, ist das Foto nicht in den Alpen aufgenommen von Frau Stöhr, sondern indoor in irgendeiner Kletterhalle. Haben sich mit den neuen Trends im Bergsport auch die Erwartungen Ihrer Leserinnen und Leser an das Bergsteiger-Magazin verändert?
Natürlich haben sie sich verändert. Der Hauptgrund, warum wir jetzt beispielsweise eine Boulderin bringen, wie die Frau Stöhr.
Also das ist das Klettern ohne Seil, oder wie soll man es kurz sagen?
Ja, ne? Genau, es ist Klettern nicht in Absturzhöhe oder zumindest gesichert dann durch Matten, wenn man runterfällt oder gespottet wird, also von Partnern versucht wird.
Also kann man auch in Düsseldorf bequem lernen.
Ja, ja. Wir wollen auch ein bisschen jünger werden, weil man muss sehen, dass auch wir als Magazin natürlich am Markt bestehen wollen. Jetzt sind wir dann bald 90 Jahre alt, und es hat sich eben der Bergsport verändert. Da sind mehr Dinge dazugekommen. Wir haben in der Redaktion lange diskutiert, ob wir Biken aufnehmen sollen. Wir haben uns im Prinzip dagegen entschieden, mit einer Ausnahme, dass wir sagen, wenn man mit seinem Mountainbike-Bergradl bis zur Alm hochradelt auf einem Forstweg und dann die Tour zu Fuß weitergeht, dann ist es für uns verträglich. Ansonsten haben wir gesagt, nein, die Konflikte zwischen Bikern und Bergsteigern, Bergwanderern sind zu groß. Das kennt man selber, wenn man mit dem Bike unterwegs ist, dann mag man die Bergwanderer nicht, weil die versperren einem die Wege und umgekehrt ist man genervt, wenn man quietschende Bremsen hört und aus dem Weg geräumt wird, in Anführungszeichen. Mhm. Also wir haben als Magazin natürlich den Anspruch schon, jüngere Zielgruppen anzusprechen und das ist ein ewiger Diskussionsprozess, sage ich. Wir wollen uns nicht irgendwelchen Moden. Wir machen zum Beispiel auch nicht Canyoning als Thema. Bestimmte Trendsportarten, die passen nicht zum Bergsteiger. Wir wollen naturverträglichen Bergsport vertreten. Dazu gehört auch Klettern, wenn auch bei uns die Zielgruppe eindeutig Bergwanderer sind. Und wir wollen deshalb Konzepte unterstützen, wie Weitwanderwege. Herr Betzing kennt den GTA sehr gut und hat den ja quasi mit erdacht. Die GTA, muss man sagen, oder Bergsteigerdörfer, da kann Herr Bucher viel dazu sagen. Das sind Konzepte, die nachhaltigen Bergtourismus unterstützen.
Herr Bucher, Stichwort jüngeres Publikum. Es gibt Hefte wie den Bergsteiger, es gibt auch die Konkurrenz wie die Bergwelten und es gibt verschiedene andere Magazine. Es gibt dann aber auch mittlerweile zig Blogs und Instagram-Accounts. Da erscheinen einem die Alpen als rauschhaft schöne Kulisse. Die Botschaft hier oben, da ist Adrenalin pur. Du holst dir innerhalb kürzester Zeit den Kick und das kann wirklich jede und jeder haben. Wie ist Ihr Eindruck? Welches Bild von den Alpen steht hinter so einem Auftritt?
Ich glaube, dass es inzwischen sehr, sehr viele Auftritte gibt. Also man kann einfach nicht sagen, die Berge werden inzwischen als Action Area verkauft oder sie werden inzwischen nur als Naturidylle verkauft. Es hat sich einfach in den letzten Jahren sehr viel ausdifferenziert. Es gibt irrsinnig viele Spielarten von Bergsport, aber eben auch viele Spielarten von wie schaue ich auf die Berge. Und jetzt gerade ist es halt ganz in, dass tolle Bilder von irgendwelchen Infinity Pools in der Nähe des Königssees über Instagram gepostet werden oder vom Schrecksee im Allgäu und viele Leute dort sozusagen hingezogen werden. Aber das ist wirklich nur ein Aspekt. Ich glaube, es ist so, wir haben einen sehr, sehr vielfältigen Bergtourismus und auch Bergsportarten sehr viele. Und damit müssen wir leben und müssen als Bergsportler vielleicht auch mehr Toleranz aufbringen, als das früher der Fall war. Ich nenne jetzt nur mal das Beispiel von Wanderern und von Mountainbikern. Herr Ruland hat es ja gerade auch schon gesagt. Wir werden damit leben müssen, dass es viele Blicke auf die Berge gibt und auch viele Arten, wie man in den Bergen glücklich werden kann. Und wir sollten als Alpenverein zum Beispiel schauen, was sind wirklich die Probleme, die großen Probleme, die die Alpen haben. Und dazu gehören zumindest zwei große Themenkomplexe. Das ist einmal der Verkehr, der über die Berge drüber rollt, und zum anderen die Infrastrukturerschließung, die nach wie vor stattfindet. Jetzt haben wir so ein kleines grünes Herz mitten in Europa, das sind die Alpen. Und wir tun gut daran, dieses Herz inmitten einer Zivilisation außenrum gut zu erhalten. Und das heißt, wir sollten die Erschließung nicht mehr weiter erlauben. Wir sollten einfach die Skigebiete und die Wanderwege und was es an Infrastruktur gibt, so behalten, wie es jetzt ist und nicht mehr weiter erschließen. Das sind, glaube ich, so große Probleme, die die Alpen momentan tatsächlich betreffen. Und das mit den Infinity Pools und so weiter, das sind jetzt Moden und die werden auch weiterleben, aber sie werden vielleicht nicht mehr so prominent sein, wie man sie momentan erlebt.
Das möchte ich unbedingt unterstützen, dass die Infrastruktur nicht weiter ausgebaut werden darf. Das ist das große Problem, dass wir heute eine ganze Reihe von großen Projekten haben, wo die großen Tourismuszentren noch größer werden wollen, wo Skigebiete miteinander zusammengehängt werden, wo neue Gebiete erschlossen werden sollen. Das in einer Situation, wo die Alpen seit 25, 30 Jahren bei den Nächtigungen eine Stagnation verzeichnen, wo wir einen gnadenlosen Wettbewerb bei den Skigebieten haben. Das ist absurd und deswegen ist es unglaublich notwendig, dass hier ein Stopp eintritt, so wie es die Zipra gefordert hat. Kein weiterer Ausbau bei den Skigebieten, kein weiterer Ausbau bei der touristischen Infrastruktur. Das würde sonst in die falsche Richtung gehen. Und auch die Position, die vorhin geäußert wurde, es wäre doch gar nicht so schlecht, wenn der Tourismus sich in einigen Gebieten konzentriert. Dieser Position stimme ich nicht zu, denn diese großen Gebiete, die prägen das massenhafte Image des Alpentourismus in der Öffentlichkeit und die senden dann Botschaften rüber, hier kann man alles machen, hier hat man Fun und Spaß bis zum Unendlichen. Und das bedeutet dann im Prinzip, dass wir da reine Freizeitparks haben, die mit den Alpen eigentlich nichts mehr zu tun haben. Das ist die große Gefahr der Botschaft, die von solchen großen Tourismuszentren ausgeht.
Das sind
Freizeitparks.
Das sehe ich schon, Herr Betzing, nur Image hin oder her. Sie müssen ja auch sehen, dass man die Leute nicht davon abbringen kann, wenn sie ihren Fun erleben wollen, dass sie dann sich Ziele suchen. Ich nannte Saalbach-Hinterklemm als Beispiel, wo man dann mit seinem Schutzanzug mit dem Bike hochgebracht wird, mit dem Lift und dann runterbrettert. Das sind aber abgesperrte Pisten. Und mir sind die viel lieber als Biker, die sich irgendwo mit einem Guide durch die Berge kämpfen, die ich dann auf Kamm- oder Grattouren mit geschulterten Mountainbikes antreffe, da schwillt mir die Ader sozusagen, da kriege ich fast schon Aggressionen, wenn ich nur drüber rede. Und
das ist ja keine Alternative, das gegeneinander auszuspielen. Ich finde beides problematisch. Und da wird praktisch in diesen großen Tourismuszentren wird eine Art von scheinbarer Sport, von Vergnügen praktisch propagiert, mit Werbung versucht, massenhaft umzusetzen, den ich sehr problematisch finde. Mhm. Herr Buch hat vorhin gesagt, dass der Alpenverein gerade die wichtige Aufgabe hat, die Menschen, die in die Berge gehen, zur Eigenverantwortung zu erziehen. Das ist eine ganz zentrale, eine ganz wichtige Aufgabe dieser unendlich vielen Alpenvereinssektionen. Und die ist gerade heute angesichts unserer Konsumgesellschaft, wo es darum geht, Berge zu kaufen und schnell zu vermarkten und schnell zu vernutzen, ist diese Eigenverantwortung unglaublich wichtig, dass die stark gemacht wird.
Herr Bucher, welche Entwicklung sehen Sie da beim Alpenverein? Nennen Sie uns vielleicht mal ein paar Beispiele für die von Herrn Betzing angesprochene, ich nenne es mal Eventisierung der Alpen, bei denen Ihnen das Bergsteigerherz blutet.
Also Beispiele gibt es natürlich, da gibt es natürlich viele Beispiele für. Erstmal ist es so, die Bergbahnen, von denen es sehr viele gibt, müssen auch im Sommer genutzt werden. Und deswegen denken sich Touristiker natürlich viele Dinge aus, damit man die Bergbahnen auch im Sommer nutzt. Das ist ja erstmal nachvollziehbar und dann entstehen da so Anlagen wie zum Beispiel, keine Ahnung, am Aachensee, Rofan-Seilbahn, da gibt es oben einen Flying Fox, der Extraklasse, könnte man sagen.
Müssen Sie kurz erklären, Flying Fox?
Flying Fox ist ein Drahtseil, das gespannt ist, meist über mehr als einen Kilometer quer, steil durch die Berglandschaft und man saust dran runter und hängt also quasi dran und saust mit bis zu 80, 90 Stundenkilometer darunter. Und so etwas gibt es dann dort eben auch, bloß dass man da sozusagen schon elektrisch auch von der Talstation hochgezogen und dann wieder runter sausen gelassen wird und auch zu viert dranhängt. Und solche Dinge gibt es natürlich ganz oft. Also so Anlagen, die im Prinzip die Berge schon zu Kulissen verkommen lassen. Und das ist mit Sicherheit keine schöne Sache oder zumindest etwas, wo wir als Alpenverein nicht dahinter stehen, weil wir sagen, das realisiert jetzt nicht das, was wir als Bergsport gerne hätten. Aber wir sind uns natürlich auch als Alpenverein bewusst, dass wir nicht alle Menschen erreichen können, sondern dass es ganz viele Touristen gibt, die nicht wegen des Bergsports in die Berge fahren, sondern weil sie da Wellness machen wollen. Die Wellnessindustrie funktioniert ja wunderbar und das ist wahrscheinlich für die Talorte auch eine gute Sache, weil die schöne Hotels unten bauen können mit eben großen Wellnessanlagen und viel Wertschöpfung. Mhm. Oder die in die Berge fahren, weil sie eben im Winter Ski fahren wollen und so. Das sind alles, glaube ich, Zielgruppen, die wir nicht erreichen können und wo wir uns auch nicht anmaßen wollen, den Menschen zu diktieren, wie sie ihren Urlaub verbringen. Wir versuchen uns zu konzentrieren auf die großen Probleme, die wir eben sehen. Und dazu gehört in erster Linie, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Erschließung von bislang unerschlossenen Räumen in den Alpen. Das tut uns wirklich weh.
Gut, aber was wird da in Zukunft noch passieren? Also wenn sich auch der Alpenverein der Tatsache bewusst werden muss, dass er sich einem neuen Publikum zu öffnen hat, heißt das in der Praxis, die Berge werden noch zugänglicher, noch berechenbarer. Durch noch mehr Fixseile an Klettersteigen, noch mehr Bike Trails beispielsweise. Die E-Bikes, die kommen ja erst noch, mit denen man in Zukunft noch viel bequemer auch auf die Gipfel hoch kann.
Also wir hoffen eben genau, dass das nicht passiert. Deswegen ist wahrscheinlich das Realistischste, dass es ein vielfältiges Angebot an Tourismus in den Alpen gibt und dass wir uns irgendwie damit auch arrangieren müssen, dass es so etwas wie Ischgl oder Sölden gibt, weil wir das nicht einfach wegdiskutieren können und uns eben auf die Räume konzentrieren, wo wir unsere Kompetenzen sehen und die auch wirklich schützen. Also wir kämpfen dafür, dass eben nicht noch mehr Klettersteige irgendwo hingebaut werden, dass nicht noch mehr Ausschilderungen, neue Wege und so weiter, wie Sie es ja auch zitiert haben, in die Berge kommen. Und dass es eben unterschiedliche Arten gibt, in den Bergen glücklich zu werden. Da wird es auf der einen Seite Bergsteigerdörfer geben, davon hoffentlich in der Zukunft mehr. Und auf der anderen Seite wird es auch weiterhin so etwas wie Söldens geben. Und wenn die nebeneinander existieren können, haben wir zumindest schon ein bisschen was geschafft.
Das ist mir zu beliebig. Da stehen Sachen nebeneinander, die extrem aggressiv auftreten. Und diese Tourismuszentren sind zurzeit auf dem Werbemarkt extrem aggressiv. Und die große Gefahr ist, dass sie immer weiter ausbauen, immer größer machen. Und diese ganzen technischen Attraktionen, die werden ja relativ schnell dann überholt und müssen durch noch größere Attraktionen ersetzt werden. Es ist klar, da ist der Alpenverein nicht mehr kompetent. Da braucht es die Raumordnung in den betroffenen Gemeinden und Bezirken, die da eingreifen müsste, wenn es um Erweiterung und Ausbau geht, um das zu verhindern. Das ist aber eine Investitionsspirale, die letztlich ruinös wird und die quasi die Alpen kaputt macht und die in ganz Europa ein Alpenbild dann präsentiert, dass die Alpen ein einziger riesiger Freizeit- und
Funpark. Also so negativ sehe ich es nicht, Herr Betzing. Ich denke, wir sind gerade im Zeitalter angelangt, in dem das Thema Nachhaltigkeit gerade im Hinblick auf den Klimawandel immer wichtiger wird. Und das erreicht
Als Lippenbekenntnis.
Nein, das sehe ich nicht so. Es gibt viele auch Einzelpersonen, die sich engagieren. Ich sehe auch den Alpenverein als wichtigen Partner. Natürlich. Und in den letzten Jahren ist der Alpenverein hat sich erstaunlich oft in dem Sinne positiv positioniert, als dass sie Ausbau Riedberger Horn eindeutig klare Kante bezogen haben. Auch diese Skigebietszusammenschlüsse, die völlig anachronistisch sind. Man muss davon ausgehen, wissen wir, glaube ich, alle, die sich mit den Alpen beschäftigen, dass der Skitourismus bald unter 2000 Metern eigentlich gar nicht mehr wirklich rentabel zu machen ist. Und dennoch gibt es Gemeinden, die 1500 Meter hohe Gipfel haben und dort Schneekanonen hinstellen, weil sie denken, sie können noch was retten. Das sind Dinge, wo sich immer mehr Menschen dagegen positionieren, ob jetzt einzelne Bergsteiger oder der Verband wie der Alpenverein. Da sehe ich schon positive Ansätze und der Klimawandel wird uns noch so stark beschäftigen, gerade in den Alpen, dass wir den eigentlich viel stärker diskutieren müssen.
Also Riedberger Horn müssen wir kurz nochmal erklären, weil wir auch Hörerinnen und Hörer in Mainz und am Neckar haben. Es gab eben einen Riesenstreit um das Riedberger Horn, Bayerische Alpen, da sollte kräftig in den Wintertourismus investiert werden, Skigebiete nochmal vergrößert, zusammengelegt werden, neue Lüfte gebaut werden. Das ist vom Tisch, aber das zeigt ja ganz typisch, welche Interessenskonflikte in diesem Streit sich da ablesen lassen. Und wenn ich die Diskussion hier richtig verfolge und das zu Ende denke, diese Problematik, führt das ja letztlich zur Frage, wem gehören die Alpen? Also wer soll sie nutzen dürfen? Welche Infrastruktur setzt das voraus? Herr Bucher, wie ist denn da die Antwort des Deutschen Alpenvereins, der sich ja gleichzeitig als Bergsportverband und Umweltverband sieht?
Also erstmal gehören die Alpen allen. Die gehören niemandem privat und selbst da, wo es Privatbesitz ist, ist es immer noch freie Natur. Zumindest in der Bayerischen Verfassung ist ja auch das freie Betretungsrecht der Natur verankert und das halten wir so auch für sehr richtig. Wenn jemand einen Bergwald oder vielleicht sogar einen Berg besitzt, wird er ihn nie für seine eigenen Zwecke nur nutzen können, sondern er wird immer allgemein gut sein. Und wenn Sie jetzt gerade vorhin das Riedberger Horn genannt haben, dann sehen wir das übrigens tatsächlich auch ein Stück weit als eine Wende in der Tourismuspolitik, mindestens in Bayern oder in den deutschen Alpen eben, weil an dem Riedberger Horn eben nicht nur dieser Berg verhandelt worden ist, sondern der Alpenplan. Und der bezieht sich als Landesentwicklungs- oder als Raumplanungsinstrument auf die gesamten Bayerischen Alpen, der ist dort in Gefahr gewesen. Er ist auch verändert worden, damit man diese Skischaukel hätte bauen können. Das ist wieder zurückgenommen worden und noch mehr. Es ist sogar inzwischen mehr an Schutzgebiet dort vor Ort, als es vorher gewesen ist. Das heißt, der Alpenplan ist gestärkt worden Und für uns ist es zunächst mal ein starkes Signal, dass sich die Tourismuspolitik in Richtung Nachhaltigkeit verändert. Und wir werden sehr massiv und nachdrücklich daran arbeiten, dass es tatsächlich eine Wende ist. Und deswegen werden wir auch bei allen Erschließungsmaßnahmen, die quasi über die bestehenden Gebiete, jetzt Skigebiete zum Beispiel, hinausgehen und Neuerschließungen betreffen, sehr klar dagegen positionieren, damit eben genau das nicht passiert, was Herr Betzing ja immer wieder auch befürchtet, nämlich dass durch eine aggressive Werbung sich diese Art von Tourismus noch weiter in die Landschaft frisst.
Ja, ich sehe das auch so, dass in Bayern im letzten Jahr ein Trendwandel da sich durchgesetzt hat. Ich hoffe, dass dieser Wandel auch in Tirol jetzt einsetzt und stelle fest, das berichten mir zahlreiche Freunde aus Tirol, dass der Widerstand gegen neue Großprojekte eine Stärke kriegt, die vor 2-3 Jahren noch undenkbar war. Hm. Und das Entscheidende ist jetzt, dass die Menschen im Alpenraum merken, dass sie vom Tourismus immer weniger profitieren, dass sie nur die negativen Belastungen durch den Tourismus haben, hohe Grundstückspreise, hohe Mietpreise, hohe Lebensmittelpreise, hohe Umweltbelastungen, hohe Verkehrsbelastungen und dass die positiven Auswirkungen vom Tourismus, die sie noch in den 50er und 60er Jahren hatten, dass die nahezu verschwunden sind.
Sie hören das SWR2 Forum, Bergsport für alle, der große Run auf die Alpen. Das ist heute unser Thema und dieser Massenandrang, von dem bisher die Rede war, der die Alpen im wahrsten Sinne unsicher macht, der hat seinen Preis. Herr Bucher, die Zahl der Rettungseinsätze durch die Bergwacht, und darüber sollten wir schon noch sprechen, hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Da ist eine Menge Unerfahrenheit, Selbstüberschätzung im Spiel, falsches Zutrauen in die eigenen Möglichkeiten. Vielleicht auch, weil sich die Leute sicherer fühlen, weil sie mit Smartphone und GPS unterwegs sind, quasi als den neuen Bergführern. Welche Situationen sind da anzutreffen?
Also die Zahlen haben wir so nicht. Wir haben eine Bergunfallstatistik, die führen wir seit 1952, also schon ganz schön lange. Das ist allerdings eine Statistik über Unfälle unserer Mitglieder. Mhm. Dadurch können wir sehr gut rausrechnen, wie sich das Bergsportrisiko in den letzten Jahrzehnten quasi entwickelt hat, weil wir ja immer die Grundgesamtheit wissen und wie viele Menschen sozusagen da jeweils verunfallt sind. Und da stellt sich raus, dass das Risiko zum Beispiel tödlich zu verunglücken inzwischen nur noch ein Zwölftel von dem beträgt, was wir 1952 gehabt haben. Also das heißt, das Bild, das in der Öffentlichkeit oft so geprägt wird, dass es immer mehr und immer schlimmere Unfälle gibt, das stimmt so eigentlich nicht. Sondern
nee, ich habe auch nicht von Unfällen geredet, sondern von eben Rettungseinsätzen.
Genau,
der Bergwacht
jetzt,
eben wegen Stichwort Blockierungen, also Orientierungslosigkeit. Die haben doch wirklich zugenommen,
ja,
oder?
Ja, die haben tatsächlich zugenommen. Das ist das Problem, vor dem die Bergwachten oder die Retter generell einerseits stehen, aber andererseits auch nicht verurteilen, weil ich meine, es ist ihre Aufgabe, zu retten, und hinter diesen vielen Blockierungen steht auf der anderen Seite ja oft eine frühe Form von einem später vielleicht tödlich verlaufenden Unfall. Das heißt, wenn wir jetzt viele Menschen früher retten, weil sie früher alarmieren können durch Handys, die gab es ja früher auch nicht, und wenn die Rettungsketten besser organisiert sind, dann werden da ja auch später werden Unfälle verhindert, die später sonst vielleicht stattgefunden hätten. Aber ich möchte trotzdem noch eins sagen. Es ist so, dass trotzdem natürlich viele Menschen vielleicht falsch planen. Das wissen wir schon. Also dass eine gewisse Fehleinschätzung und vielleicht auch eine falsche Planung und auch nicht auf den Wetterbericht schauen und so weiter dazu führt, dass Leute in Notlagen kommen. Und das ist eigentlich unnötig. Und deswegen appellieren wir an der Stelle auch nochmal eben an die Selbstverantwortung, an die gute Planung, an die gute Selbsteinschätzung, damit es eben weniger Rettungseinsätze gibt.
Was ist denn der Grund, Herr Betzing, für diese fehlende Selbstverantwortung, von der jetzt die Rede war? Man hat mal davon gesprochen, einen Berg, einen Gipfel zu bezwingen, nicht? Dafür standen dann eben die angesprochenen Luis Trenker, auch Reinhold Messner vielleicht noch. Aber davon kann ja kaum mehr die Rede sein, wenn man sich auf die höchsten Gipfel auch ganz bequem hinaufbringen lassen kann. Man fährt mit dem E-Bike hoch. Also haben wir ein Stück weit auch die Demut vor der Erhabenheit, vor der Wildnis, vor der Gefahr der Alpen verloren?
Ich würde es mal so sagen, wenn die Alpen zum Konsumgut werden, dann haben Demut nichts mehr zu suchen, dann haben Eigenverantwortung nichts mehr zu suchen, dann kauft man ein Produkt, dann nimmt man das Produkt wahr und erwartet, dass es klappt und dass es problemlos läuft, auch in dem schmalen Zeitfenster, was ich für den Konsum übrig habe. Da muss es dann gemacht werden. Und wenn das Wetter schlecht wird, fühle ich mich im Prinzip dann praktisch benachteiligt. Mhm. Das ist dieses Konsumdenken, was unsere heutige Gesellschaft in unendlich vielen Facetten den Menschen einimpft. Sie hätten das Recht, sie wären Konsument. Und wenn etwas nicht klappt, dann können sie es zurückgeben und umtauschen. Das geht am Berg aber nicht. Und die Alpen zeigen eigentlich, dass ein Bergerlebnis mit einem Konsumdenken gar nicht möglich ist. Und deswegen sind die ganzen Maßnahmen, die der Alpenverein oder die Alpenvereinszeitschriften oder die Alpenzeitschriften da praktisch den Leuten versuchen nahezubringen, sind eigentlich auch Maßnahmen gegen dieses falsche Denken, ich habe ein Konsumgut und das kann ich problemlos konsumieren und mir zu Gemüte führen und ich brauche dabei auf nichts zu achten, denn ich habe es ja gekauft.
Das ist, Herr Betze, fast schon ein Schlusswort, das ich aber vielleicht aufgreifen möchte für eine Schlussrunde hier im SWR2-Forum. Wir haben gesprochen über all das, was uns die Alpen als Natur- und Kulturlandschaft bieten, was wir dort suchen und finden, was uns die Berge geben, aber geben wir den Bergen eigentlich auch etwas zurück? Oder ist das selbstverständlich, dass wir uns einfach so nehmen, was wir wollen? Herr Betzing, müsste es nicht auch so etwas wie Dankbarkeit oder Demut geben, wenn man bedenkt, wie reich uns die Alpen beschenken?
Auf jeden Fall ist der Tourist, der Besucher der Alpen auch verantwortlich, mitverantwortlich für die Alpen. Das heißt, es ist selbstverständlich, dass er auch was da lässt. Nicht nur Geld für dezentrale Arbeitsplätze, nicht nur ein entsprechendes Verhalten, dass die Alpen nicht ökologisch belastet werden, sondern auch im Prinzip eine Anerkennung, ein Respekt für die Menschen, die im Alpenraum leben und die die Alpen ja quasi als Kulturlandschaft erhalten und die dafür sorgen, dass wir die Alpen überhaupt besuchen können. Denn wenn die Alpen keine Kulturlandschaft wären, neben der Naturlandschaft, dann wären sie für den Touristen gar nicht zu besuchen. Das sind als ein wechselseitiges Verhältnis und das erfordert für den Alpenbesucher auch ein entsprechendes Verhalten, dass er das anerkennt und dass er nicht nur nimmt, sondern auch gibt.
Was meinen die beiden anderen? Herr Roland, wir konsumieren die Alpen, die Berge. Was geben wir ihnen zurück?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil die Erlebnisse, die ich habe, die Hochgefühle, wenn ich dann tatsächlich einen wunderschönen Platz finde, das ist ein reicher Schatz, den ich selber mitnehme. Was wir ihnen zurückgeben, da denke ich, sollte man tatsächlich überlegen, wo reist man hin, wo geht man hin, welche Menschen leben da, wie gestalte ich diese Reise und in dem Moment, wo ich mich auf diese Region einlasse und überlege, wo buche ich jetzt eine Hütte oder einen Berggasthof, wer lebt dort, kann ich die Menschen dort dadurch unterstützen, was esse ich dort, was nehme ich selbst mit. Also ich finde schon, dass man vieles tun kann, wenn man sich intensiv vorher mit dem Ziel auseinandersetzt. Also bei Reisen jetzt, wenn ich eine Woche bleibe, bei Tagestouren sollte man sich tatsächlich auch manchmal im Anbetracht dessen, was ich vorher sagte, Klimawandel und auch Verkehrsinfarkt auch in den Alpen überlegen, muss denn jede Tour sein? Und das, finde ich, kann man den Alpen insofern zurückgeben, als man auch verzichtet. Und ohne Verzicht, denke ich, wird es nicht gehen auf Dauer.
Herr Bucher, Sie haben vorhin so schön von dem kleinen grünen Herz in Europa gesprochen. Gibt es das eine richtige Konzept, um Erschließung der Alpen für den Tourismus und die Region einerseits und Umweltschutz und Nachhaltigkeit andererseits zusammenzubringen?
Da werden wir uns wahrscheinlich noch lange drüber streiten. Aber eine Sache ist mit Sicherheit unumgänglich, nämlich, dass wir alle einen großen Respekt vor den Alpen entwickeln, ist ja gerade auch schon mehrfach angeklungen, und dass wir uns alle Europäer übrigens darüber bewusst werden, dass es eben ein grünes Herz ist, dass es aus mehr besteht als nur Bergen. Es ist ein Kulturraum und es ist ein Erlebnisraum. Und wenn wir es nicht schaffen, diesen Raum zu bewahren und am Leben zu halten, dann werden wir das mit der ganzen Welt nicht schaffen. Deswegen haben für mich die Berge oder haben auch, glaube ich, für viele im Alpenverein die Berge da eben eine sehr, sehr große symbolische Bedeutung, die wir den Alpen zukommen lassen. Und das sollten wir ja im Herzen tragen sozusagen und dann die richtigen Methoden finden. Und die werden heute anders aussehen als in 50 oder in 100 Jahren.
Der Soziologe Thomas Bucher, Sprecher des Deutschen Alpenvereins in München. Es diskutierten außerdem in diesem SWR2-Forum der Kulturgeograf und Alpenforscher Professor Dr. Werner Betzing aus Bamberg und der Chefredakteur der Zeitschrift Bergsteiger, Michael Ruhland. Bergsport für alle, der große Run auf die Alpen, das war heute das Thema im SWR2-Forum. Herzlichen Dank in die Runde und fürs Zuhören, sagt Gregor Papsch.